und herzlich willkommen zum KU-Podcast. Salz und Licht heißt unsere Reihe, Salz und Licht hieß unsere Reihe. Denn heute sind wir bereits mit der letzten Folge am Start. Aber wir sind wieder komplett. Mirjam Blank, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass wir uns nochmal so sehen können oder hören können für die letzte finale Folge.
Ja, noch eine Folge, noch eine Runde, Salz und Licht. Mirjam Blank, Diakonin in Freiburg und ich bin der Manfred Zoll, Leiter der Kirche unterwegs, Weissach im Tal. Damit ihr ein bisschen wisst, wo ihr uns findet. Ja, Salz und Licht, wir haben einen kleinen Durchgang gemacht durch ausgewählte Texte der Apostelgeschichte. Fünf Texte insgesamt, fünf Geschichten. Und ich glaube, wir haben da einiges an spannenden Merkmalen entdeckt in diesen alten Texten, die quasi der Urgemeinde, der frühen Gemeinde Jesu so ein bisschen ins Herz schauen lassen. Aber nicht nur salbungsvoll ins Herz schauen lassen, sondern auch ganz stark diese politischen Umtriebe im Blick haben, was da auch in Sachen Machtpolitik von den Herrschern her los war und wie das die Gemeinde betroffen hat. Also ganz viele Stichworte, Entdeckungen, Wahrnehmungen in unseren Podcasts. Und heute geht es jetzt darum, ganz simpel, was nehmen wir mit? Wir haben heute keinen neuen Text, keine neue Geschichte mehr, sondern möchten ein bisschen ein Fazit ziehen. Mirjam, was ist dein Fazit?
Also ich finde das gar nicht so leicht tatsächlich, weil wir so viel uns angeschaut haben, was auch so vielschichtig ist. Aber ich finde es ganz sinnvoll, sich mal zu überlegen, auch den Namen, den wir der Reihe gegeben haben, Salz und Licht, vielleicht mal drauf zu schauen. Als erstes, was ist für uns eigentlich so ein bisschen salzig gewesen? Also was ist für uns vielleicht auch ein bisschen Salz in der Wunde gewesen, wo brennt es vielleicht auch? Wo mussten wir vielleicht auch nochmal genauer hinschauen oder womit fällt es uns schwer? Hast du da vielleicht schon so einen Punkt, wo du sagst, ah ja, Salz, das ist auf jeden Fall salzig gewesen, vielleicht auch zu salzig gewesen?
Es hat gebrannt in der Wunde. Das fällt mir jetzt gar nicht ganz leicht. Ich habe sehr viele Lichtstrahlen und schöne glitzernde Salzkörner entdeckt, so Salzkristalle, die wunderschön in der Sonne das Licht brechen. Aber so die Wunde, da muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Also, naja, sag mal so, eine Sache, die mich schon beschäftigt, wenn ich wahrnehme, wie engagiert und intensiv die Christen damals miteinander als Gemeinschaft unterwegs waren, wie sie ein Herz und eine Seele waren. Das klingt ja so ein bisschen nach Idylle, aber bei genauerer Betrachtung der Begriffe Herz und Seele sieht man ja, es geht hier um die Willenskraft, um die Kraft des Herzens, um die Motivation und gleichzeitig auch um die Bedürftigkeit. Herz und Seele sein, eine Gemeinschaft haben, verbunden durch den Geist Gottes, so ganz unmittelbar. Diese Wahrnehmung, diese Stärke, diese Kraft, dieser unbändige Wille, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und wenn ich dagegen so unser Dasein in Kirche und Gemeinde angucke, dann brennt das schon ein bisschen. Also da ist bei mir so eine Wunde, vielleicht auch wieder ein bisschen aufgeplatzt, wo ich sage, schade, dass es bei uns nicht so ist. Ich habe, der Stelle kann ich das vielleicht mal einbringen, ich hatte letzte Woche eine Begegnung mit dem Regionalbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, kann man auch öffentlich sagen, weil es war eine öffentliche Veranstaltung und nicht ein privates Gespräch, das wir da hatten. Es ging um das Thema Kirche mit Kindern und unter anderem eben um die Situation von Gemeinde eben in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, wie dort so das kirchliche Leben stattfindet, wie in den Gemeinden Menschen im Blick auf Kirche so drauf sind. Und dann sagt er mehrfach in diesem Gespräch, normal ist das nichts. Er sagte das schön auf Sächsisch oder Thüringisch oder so. Normal ist das nichts. Das hat mich schon ziemlich beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, ja, geht es jetzt hier um Abwicklung von Kirche oder was ist so, was passiert hier? Also ich nehme wahr, es gibt's eigentlich, Kirche gibt es eigentlich nicht mehr. Die meisten Menschen, vielleicht noch 5% am Ort, reagieren überhaupt positiv auf das Wort Kirche, alle anderen zucken mit den Schultern. Ich frage mich, was machen wir mit der Situation? Wie gehen wir damit um? Das ist für mich so ein Salzkorn, das brennt.
Also mein Salzkorn geht in die ähnliche Richtung, nur vielleicht noch ein bisschen konkreter. Wir hatten ja über den Simon gesprochen oder von ihm gehört, der sich die Macht sozusagen kaufen wollte und große Sehnsucht danach hatte, sich das so habhaft zu machen. Und das, was mich schon länger beschäftigt und was mich hier wieder trifft, ist auch die Frage, wie gehen wir mit Macht um? Wie gehe ich als hauptamtliche Person auch mit meiner Verantwortung und dem großen Wort Macht um? Nutze ich sie wirklich zum Besten für alle? Nicht nur für mich, also in dem Sinne würde ich nicht sagen, dass ich sie vielleicht für mich nutze, aber die Frage nach, bin ich mir ihrer so bewusst, dass ich sie zum Segen gebrauche? Das eine, also mich selbst zu hinterfragen, wo will ich mir derer vielleicht auch manchmal sehr sicher sein und bin einfach ja so selbstsicher dann, weil ich sage, ah ja, ich habe ja die Macht jetzt als hauptamtliche Person der Gemeinde oder gegenüber anderen oder wie auch immer. Aber auch, wem gebe ich eigentlich Macht in der Struktur Kirche, in der Struktur Gemeinde und was macht das eigentlich mit unserem Miteinander? Also ich finde, Macht kann was unfassbar Positives sein und dennoch erlebe ich es oft als also von mir aus oft subjektiv negativ genutztes Instrument in unseren Strukturen, in unseren Gremien. Und es ist auch, glaube ich, oft das, was Menschen außerhalb in diesem Nichts halt von Kirche mitkriegen, sind die Machtkämpfe in den Medien, wo Leute nicht eingestehen können, dass sie Fehler gemacht haben, wo krampfhaft an Positionen festgehalten wird und so. Und das ist was, was so eine zerstörerische Kraft hat, wo ich glaube, dass wir da viel mehr noch den Augenmerk drauf legen müssen, wem wir Macht geben und wie diese auch gut und zum Segen genutzt wird.
Bist du ein Mensch, die gerne ein Machtwort spricht?
Manchmal würde ich das gerne, weil ich ein Mensch bin, der gerne klare Entscheidungen hat. Und ich in manchen Situationen, auch in meinem Alltagsleben, in der Arbeit, immer wieder erlebe, dass sich vieles so sehr hinzieht und einfach viel drüber gesprochen wird, nicht gemacht wird. Also da wird dieses Machtwort, eine Entscheidung zu fällen und dann dazu stehen, oft nicht gesprochen. Es wird einfach nichts gemacht. Deswegen habe ich da schon auch eben eine Sehnsucht danach, diese eine Macht positiv zu nutzen. Also eine klare Führungsperson auch zu haben und eine klare, so dieses, ich erlebe in den Apostelgeschichten so klare eben Apostel, die so berufen sind und so klar vorangehen und auch klar abgrenzen, was natürlich auch für das Umfeld manchmal irritierend oder vielleicht auch schmerzhaft ist und dennoch immer fürs Evangelium kämpfen und auch sagen, wenn ihnen selber auf einmal Macht gegeben wird, wie wir das auch gehört haben, dieses, da haben Menschen sich vor ihnen niedergelegt und sie als Götter verehrt und gesagt haben, nein, das ist nicht unsere Macht. Diese Macht gehört nicht uns. Und das beeindruckt mich und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir uns immer wieder das Salz in die Wunde streuen müssen, vor allem auch, weil wir Menschen so dazu verleitet sind, oft es anders zu leben.
Und hast du schon erlebt, dass Menschen ein Machtwort gesprochen haben über dich? Und was hinterlässt das dann für ein Gefühl? Das gehört ja auch mit dazu, zu
Ja,
dem Thema
ja.
Macht. Oder ist es zu persönlich gefragt?
Nö, ist nicht zu persönlich gefragt. Ich überlege nur gerade, was das sein, also wo es das vielleicht ist. Also ich glaube, manchmal habe ich schon so Erlebnisse, wo ein Machtwort heilsam ist und mir eine Sicherheit gibt. Also zum Beispiel zu sagen, Miriam, du darfst jetzt nicht so viele Stunden arbeiten, du musst auf dich achten. Ich sage dir jetzt, dass du das und das nicht mehr machst. Also sozusagen mich auch manchmal in gesunde Grenzen weisen. Aber manchmal ist ein Machtwort natürlich auch sehr begrenzend und urteilend. Und das tut natürlich auch weh. Und ist vielleicht auch manchmal schnell verurteilen oder auch wird dann, klar, jetzt zumindest im Arbeitsalltag oft, also dann auch manchmal persönlich. Und das bringt natürlich immer eine Schwierigkeit mit sich.
Ein Machtwort bewirkt ja möglicherweise eben auch die Ohnmacht bei dem, über den das Machtwort gesprochen wurde. Und wenn man es jetzt ganz konkret von einer der Geschichten her betrachtet, da war ja diese Geschichte mit Petrus, der ins Gefängnis kam, und der dort in Ketten gelegt wurde, zwischen Gefängniswärtern eingekettet wurde und quasi die Ohnmacht ganz massiv erlebte. Ein
Ja, das
Machtwort kann was Ähnliches bewirken. Ist natürlich jetzt so ein bisschen die Auslegung oder so die Weiterführung von dem Ganzen. Aber ein Machtwort kann im Grunde was Ähnliches bei einem bewirken, dass man wirklich das Gefühl der Ohnmacht hat. Und dann.
ja. Aber um die Geschichte weiterzusehen, um das ins andere Extrem zu ziehen, kann und wünsche ich mir eigentlich, dass Macht nämlich freisetzt und dass das Machtwort Gottes, was in die Situation gesprochen wurde, nämlich dass die Ketten fallen und dass jemand aus dieser Ohnmacht befreit wird.
Ja, und
Das
das war
ist
jetzt
halt sozusagen der Kontrast dazu dann.
ja, genau. Der Kontrast ist ja wirklich ein Kontrast. Also die Geschichte erzählt es ja mit dem Licht, das dann ganz massiv in dieses Dunkel hereinbricht und das Dunkel hat keine Chance.
Ja.
Wenn, selbst wenn man nur ein Streichholz anzündet im Dunkeln, bringt das Streichholz ganz viel Licht, bringt eine kleine Kerze schon ganz viel Licht rein. Und dieses Licht Gottes Gegenwart dort bei dem Petrus in dem Kerker, hat im Grunde diese Ketten gesprengt, ja, hat dieser Ohnmacht ein Ende bereitet. Und jetzt frage ich mich natürlich, und wie kann das gelingen, dass da, wo wir zu Unrecht oder vielleicht auch zu Recht mit Macht und Ohnmacht konfrontiert sind, dieses Licht Gottes unsere Ohnmachtssituationen aufbrechen kann. Aus meiner Sicht ich sehe da kein Patentrezept.
Ja, und es ist sicherlich auch nie nur das oder nur das. Also ich bin auch kein Freund von diesem Hell-Dunkel-Dualismus, wo man sagt, ah ja, ist sozusagen, dass dann, wenn es hell ist, kann es auch nie dunkel sein und wenn es dunkel ist, kann es auch nie hell sein und so. Da kommen wir aber auch direkt zu meinem lichten Moment, nämlich genau in dieser Geschichte. Und das ist was ich einfach bei Petrus so schön finde, ist dieses die Kraft des Gebetes, die Dinge verändert, die ihn nicht aus einer Verfolgungssituation heraus befreit, aber aus dem Gefängnis, die ihn nicht vor einer Flucht bewahrt, aber eine Perspektive schenkt. Und das ist was mich so nochmal neu inspiriert hat, nämlich da gibt es eben kein Patentrezept und dennoch sehe ich Menschen, die sich an Gott wenden, wo was verändert wird und dass das immer ein Weg sein kann, vielleicht mit einer Situation klarzukommen, mit einer Ohnmacht, aber auch für eine Veränderung.
Also damit kommen wir ja schon, und das ist auch super, zu den Lichtstrahlen und zu den Salzkristallen, zu den wunderschönen.
Ja.
Ich habe hier in meinem Büro tatsächlich einen wunderschönen Salzkristall, habe ich neulich mal geschenkt bekommen. Aus der Ohnmacht heraus das Licht zu sehen, ins Freie zu kommen. Und ich finde, also für mich kristallisiert sich das Ganze in einem Begriff Gottes Macht, die ich an ganz vielen Stellen in den Geschichten wahrnehme. Gottes Macht ist immer Befreiungsmacht. Das ist für mich so ein Lichtstrahl, den ich mitnehme und an den ich mich auch klammern möchte. eben auch in den Ohnmachtssituationen. Es kann ja sein, dass die Gefängnistüren nicht aufgehen. Es kann sein, dass die Ketten bleiben. Es kann sein, dass das Gefühl meiner Ohnmacht bleibt. Aber für die Bibel ist immer klar, dass Gott auch in diesen Ohnmachtssituationen gegenwärtig ist und da seine Befreiungsmacht zeigt, nicht nur darin, dass die Ketten fallen, sondern auch darin, dass man eine Perspektive hat, auch eine Ewigkeitsperspektive hat in diesem ganzen Geschehen, das, unter dem wir manchmal auch leiden. Gottes Macht ist eine Befreiungsmacht. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt aus diesen Geschichten heraus.
Ja, und ich finde, dass dem kann ich nur zustimmen und auch die Rolle, die das Gebet damit spielt, dass die Freunde, die gebetet haben in dem Moment, überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass es nur in Ansätzen sein könnte, was dass Petrus befreit wird. Ja. Also auch diese vielleicht Unvorhersehbarkeit oder auch die zum Glück oft nicht Berechenbarkeit Gottes, dass sozusagen Gebet nie eine berechnende Aktion ist und gleichzeitig aber verändert und dass Gott sich bewegen lässt, das schenkt mir total Hoffnung. Und das heißt eben nicht, dass immer die Gefängnistür aufgeht. Und das heißt für uns in unserer Welt nicht immer, dass Kirche total toll wird oder dass Menschen auf einmal in dem Dorf, wo das nichts war, nur noch Kirche sehen und leben. Ja? Ich glaube, dass Gott ein Gott der Beziehung ist, nicht der Strukturen in dem Sinne rettet. Also was das mit unserer Kirche macht, der weiß ich das nicht und was das, wie das weitergeht. Aber ich habe eine Hoffnung und Vertrauen darauf, dass Gott sein Reich baut, unabhängig davon, dass die Kirche ein Teil davon sein kann, das wünsche ich mir. Aber das ist für mich kein Qualitätsmerkmal des Reiches Gottes, ob es eine Institution gibt, sondern es braucht seine Menschen, die zu ihm kommen und die mit ihm Beziehung leben und da diese Welt verändern. Und das schenkt mir Hoffnung für meinen Beruf, weil ich weiß, dass ich nicht für einen institutionellen Chef arbeite, sondern dass Gott drüber steht, ja. Und dass meine Berufung mehr ist, als in einem Gebäude zu arbeiten oder in der Landeskirche oder so. Und dass das Gebet, glaube ich, vieles davon trägt und das macht mir Mut und macht mich wach, auch da noch viel mehr auch in Gebet zu investieren, damit ich mich verändere und mein Blick sich darauf weitet, aber auch, dass sich Dinge auch so verändern können.
Also ich habe da ein paar Mal angesetzt, quasi zu zitieren, am Anfang war das Wort. Ja, am Anfang war nicht die Struktur oder die Frage nach der Relevanz oder die Institution, sondern am Anfang war das Wort. Und das Wort schallt hinein in eine noch zu erschaffende Situation hinein. Und dieses Wort Gottes findet einen Resonanzraum und nicht unbedingt einen Kirchenraum, darf auch gerne im Kirchenraum natürlich erklingen, ganz klar. Ja. Aber das Wort Gottes findet einen Resonanzraum und in diesem Resonanzraum geschieht etwas. Das, was du jetzt mit Beziehung formuliert hast, auch mit Gebet. Bei einem Podcast, den ich jetzt kürzlich geschnitten habe, hast du davon erzählt, wie beim Gebet ja nicht nur Gott sich bewegt, sondern auch in mir, in dir sich was verändert. Das Wort Gottes, am Anfang war Gottes Wort und dieses Wort Gottes findet einen Resonanzraum und bewegt und verändert etwas, verändert Situationen, Menschen, Beziehungen, die in ganz unterschiedlichen Lebenswelten unterwegs sind. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Schatz. Und insofern klammere ich mich auch an einen weiteren Lichtstrahl, den ich gesehen habe in diesen Geschichten, nämlich, dass dieses Wort Gottes bleibt, wo doch die Macht des Despoten und Mächtigen versinkt. Das war so eine Geschichte von diesem Herodes, der nochmal zurückgeht in seine Residenz, um dort so seine Regierungsmacht quasi zu demonstrieren. Und dann stirbt er, ihn trifft der Schlag. Und in dieser Geschichte bleibt es ganz pointiert, das Wort Gottes bleibt. Das ist für mich so ein Lichtstrahl, an dem ich mich gerne festklammere und wo ich auch sehe, dass dieses Wort Gottes, das bleibt, für die Menschen geschrieben ist und formuliert ist, die eben nach Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten leben. Jesus ist weg, aber Gottes Geist und Gottes Kraft ist da.
Ja, und dass das auch bleibt, also das ist halt auch das Fundament. Mhm. Ich glaube, sich auf dem festzustehen und zu wissen, okay, das ist unser Fundament und nicht eine Struktur oder eine Institution, das kann ja auch eine unfassbare Sicherheit geben in einer Welt, in der sich so viel verändert, in der in Frage gestellt wird, wie Kirche überhaupt funktioniert oder ob Kirche überhaupt noch funktioniert. Finde ich das gut und wichtig, dass wir diese Sicherheit da auch behalten, um den Fokus nicht zu verlieren.
Damals mal ein paar Stichworte formuliert, was uns wichtig ist. Salzkörner, die brennen, Salzkörner, die glänzen und das Licht brechen und widerspiegeln, Lichtstrahlen, an die wir uns klammern, auch für die nächsten Tage. Gibt es für dich noch so einen Lichtstrahl oder einen Salzkorn, Miriam?
Mich erfüllt es gerade ziemlich, der Gedanke. Ich glaube, das ist schon der hellste Lichtstrahl. Ich bin einfach beeindruckt von dem, von den Wegen in der Apostelgeschichte, da nochmal tiefer rein zu gehen und ja, die Aufgabe der Apostel, was die auch durchgemacht haben, wie sie trotz allem Gegenwind das Evangelium verkündet haben und ja, aber auch manches einfach zurückgelassen haben oder auch zurücklassen mussten.
Das ist ein cooles Stichwort, was sie zurückgelassen haben, zurückgelassen mussten. Das heißt, sie haben auch nicht einfach nur geklammert an ihren Dingen. So muss es bleiben, so war es schon immer und so wird es auch in Zukunft sein, sondern es läuft auf Veränderung und Bewegung hinaus. Und eine ganz interessante Bewegung, finde ich, zeigt die Apostelgeschichte ja auch auf. Das Ganze begann ja in Jerusalem mit dem Pfingstgeschehen. Am Anfang der Apostelgeschichte steht ja dieses Pfingstgeschehen, Apostelgeschichte 2. Den Text hatten wir nicht in unserem Zyklus. Aber dort kuschelten die Jünger und Freunde Jesu zusammen in so einem Raum und dann fuhr der Geist Gottes in diese Kuschelgruppe und trieb sie auseinander. Und dann waren sie in Jerusalem unterwegs. Und der nächste Schritt war die Verfolgungssituation. Die hat dazu geführt, dass diese Christen rausgingen aus Jerusalem, sich in die umliegenden Städte verteilt haben, zerstreut haben. Eine unschöne Situation, eine böse Situation eigentlich, Leid und Leiden, haben dazu geführt, dass das Wort Gottes sich ausbreitet. Und zwar letztlich dann in alle Welt. Also die Verfolgung durch Herodes unter anderem hat dazu geführt, dass dann die Freunde Jesu da in Samaria auftauchten oder noch weiter weg gingen, um dort dann unmittelbar das Wort Gottes zu verkündigen. Also es korrespondiert ein bisschen auch mit dem Auftrag, die Welt, die Erde zu füllen, aber eben auch dieser Erde das Evangelium von Jesus, von dieser Befreiungsmacht Gottes zu verkündigen.
Und dass das so, dass diese Kraft Gottes so über alle Grenzen hinweg geht.
Und wenn ihr Lust habt, dann guckt euch mal die Apostelgeschichte an auf dem Hintergrund von 1. Mose 11, der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Dort passiert was Ähnliches, mit einer ähnlichen Bewegung, mit einer ähnlichen exzentrischen Bewegung von einem Zentrum weg. Salzkörner und Lichtstrahlen.
Genau, und vielleicht bleibt am Ende jetzt die Frage für alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Was ist vielleicht für euch so ein Salzkorn in dem Weg der Apostelgeschichte und was bringt euch auch neues Licht ins Herz? Ja, sich davon bewegen zu lassen, davon haben wir jetzt erzählt, dafür laden wir euch aber auch ein, sich davon nochmal neu bewegen zu lassen.
Genau, ja. Finde ich einen sehr, sehr coolen Impuls, Miriam, dass ihr da draußen selber weiterdenkt. Was treibt euch um? Was sind so für euch die Lichtmomente und die Salzkörner? aus den Geschichten heraus. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne auch an uns zurückspiegeln, an info@kircheunterwegs.de, per Mail oder auch auf irgendeinem anderen Kanal, Facebook, Instagram oder so. Da ist die Kirche unterwegs ja auch vertreten. Da werden wir auch den Podcast wieder kommunizieren. Was treibt euch um? Was fandet ihr jetzt faszinierend aus den Geschichten raus? Oder wo brennt euch so ein Salzkorn in der Wunde? Wo blendet euch so ein Lichtstrahl trotz Sonnenbrille? Was sind so die Highlights? Ja, dann sind wir für heute schon am Ende und damit auch mit dem Podcast Salz und Licht am Ende. Aber natürlich mit dem Thema Salz und Licht noch lange nicht am Ende, denn es geht raus und weiter und es bewegt sich was, denn das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit und es wird regiert. Von Amen. Oben her, von Gott her. Genau. Miriam, dir ganz herzlichen Dank für die Gespräche, die wir hatten, auch für das heutige und für deine Lichtstrahlen. Und alles Gute dir und euch für die kommende Zeit. Wir bleiben in Kontakt und auch euch da draußen eine gute und behütete Zeit voll wertvoller Lichtmomente und Geistmomente und Wort Gottes, das euch lebendig macht, immer wieder neu und motiviert und erfreut.
Vielen lieben Dank und wir hören uns auf jeden Fall.
Ja, dann tschüss, macht's gut.